Hi zusammen und herzlich willkommen beim Slalom-Podcast. In unserer kleinen und feinen Interviewreihe reden wir jede Woche Dienstag mit spannenden Menschen zu ihren Erfahrungen mit Veränderungen.
Das sind fokussierte Unternehmerinnen und Unternehmer, aufgeladene Gründerinnen und Gründer, kluge Coaches, aber auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler und viele weitere smarte und mutige Leute. Eine bunte Mischung also. Eines ist allen gemeinsam: Menschen mit Haltung, Proaktivität und Veränderungsbereitschaft.
Ja, und von ihnen können wir lernen, wie sie Veränderungen gestalten und ihre ganz persönliche Slalomfahrt meistern. Eure Gastgeber sind Frank Schlieder
und Till Buttermann. Also viel Spaß mit dem Interview-Podcast von F-Frame und CFGO. Slalom.
Unser heutiger Gast im Slalom-Podcast kennt sich mit Slalomfahrten von Menschen bestens aus. Aufträge an Sie lauten beispielsweise: Wie stelle ich mein Unternehmen in der digitalen Transformation eigentlich wettbewerbs- und zukunftsfähig auf? Oder auch: Wie gelingt es uns, eine mitbestimmende Führungskultur zu erreichen? Oder: Wie gelingt es mir, trotz meines Alters eine Anstellung mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bekommen? Fragen, deren Antworten oft tiefgreifende Veränderungen nach sich ziehen. Unser Gast, Regine Hinkelmann, hat die Erfahrung von gezählten 20.000 Stunden im Coaching und der Change-Management-Beratung und von ungezählten Stunden als Angestellte, Gründerin, Unternehmerin, aber auch Autorin mehrerer Bücher und nicht zuletzt als Mutter von 4 Kindern. Eine Frau, die mit den Herausforderungen von Veränderungen unglaublich professionell umgeht. Und eine Frau mit Haltung, Proaktivität und Veränderungsbereitschaft. Leider war Till zum vereinbarten Gesprächstermin beruflich verhindert. Insofern unterhalte ich mich alleine mit Regine Hinkelmann. Wir reden über innerliche Unsortiertheit, Visionen und Zielbilder und im wahrsten Sinne des Wortes geschickte Klienten. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Diese berühmten Worte von Henry Ford haben auch Eindruck bei Regine Hinkelmann hinterlassen. Also starten wir das Gespräch mit der Frage: Frau Hinkelmann, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal etwas Neues gemacht?
Also ich bin gerade schon dabei, wieder etwas ganz Neues zu machen. Mein letzter neuer Move war die Entscheidung, sehr stark in den Bereich Transformationsmanagement einzusteigen. Ich komme ja von der Kommunikationsberatung, war da im Angestelltenverhältnis, habe dann selber ein Startup gegründet, habe in dem Startup die Organisationsentwicklung und ja, ich denke mal so den Teamaufbau, die Personalentwicklung verantwortet und habe dann gemerkt, das ist so ein Ding, das macht mir unheimlich Spaß. Also Transformationsmanagement, das hieß ja früher Change Management. Das Wort Change hat sich so abgegriffen und hat auch mittlerweile solche negativen Konnotationen. Ich sag mal, die aktuelle Sau, die durchs Dorf läuft, heißt Transformationsmanagement.
Warum machen Sie das?
Ja, letztendlich, Sie haben das schon angedeutet, ist ja die Transformation auf allen Ebenen derzeit extrem schnell und aktiv. Das heißt, wir haben personale Transformation, also Menschen, die sich auf einen Veränderungsweg begeben, weil sie sagen, to stop a second and think, ich will mal gucken, wo stehe ich jetzt hier, was ist mein Ist-Zustand, was ist mein erwünschter Zielzustand. Das sind Menschen, Einzelpersonen. Aber es geben eben auch viele Organisationen mittlerweile Aufträge an mich für einen großen Transformationsprozess zu einer Vision, zu einem neuen Zielbild. Ja, und ich denke, wir sind auch in einer ganz großen gesellschaftlichen Transformation. Also ich sag mal, der Wettbewerb der humanen Intelligenz mit der künstlichen Intelligenz, die neue Energiediskussion, die E-Mobilität, also es gibt ja, ich könnte ja jetzt zahlreiche Themen nennen, it's all about transformation im Moment.
Spannend, da kommen wir bestimmt später nochmal zu. Sie hatten gerade gesprochen, wer zu Ihnen kommt.
Ja.
Sind das Menschen, die zu Ihnen kommen, weil sie sich verändern wollen oder weil sie sich verändern müssen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja sehr viele, ich denke mal so 70% Unternehmensklienten, die werden vom Unternehmen für einen Veränderungsprozess geschickt und das wird auch bezahlt vom Unternehmen und die sind und müssen auch freiwillig kommen, weil die sogenannten Geschickten, Klienten, das sind die, die im doppelten Sinne geschickt sind. Die sind einmal entsendet, aber die sind dann auch sehr geschickt in der Verweigerung. Und da prüfe ich immer im Erstgespräch, macht Coaching Sinn? Ist das das richtige Format? Weil ansonsten ist das Geld besser anders angelegt.
Also Sie meinen, diejenigen, die gar nicht freiwillig kommen, da ist der Veränderungsprozess per se schon zum Scheitern verurteilt?
Das kommt darauf an.
Also ein erfolgreicher Veränderungsprozess.
Ja, also es ist so ein bisschen die Politikerantwort. Ne? Das kommt jetzt darauf an, weil ich arbeite natürlich schon mit den Menschen im Erstgespräch, wenn sie im Widerstand sind und schaue in der Haltung, jetzt sitzen wir mal hier und haben uns eine Tasse Kaffee gegönnt, wie können wir denn jetzt mit der Situation umgehen? Und tatsächlich ist es mir bisher in allen Fällen gelungen, die Menschen einzuladen, sich auf so einen Veränderungsprozess einzulassen.
Was bedeutet für Sie Veränderung eigentlich?
Ja, Veränderung bedeutet natürlich ein hohes Maß der Offenheit und Bereitschaft, sich selbst in eine Selbstreflexion zu bringen. Also mal zu gucken und zu sagen, was ist so mein inneres Team, das mich steuert? Was sind so meine Muster, die mich einmal im Erfolg treiben, aber auch hemmen? Und was will ich damit anfangen zukünftig?
Das innere Team setzt sich aus welchen Spielern dabei zusammen?
Ja, das ist ja ganz spannend. Also das ist ja ein Modell von Friedemann Schulz von Thun. Das ist ein typisches Coaching-Instrument. Und da guckt man, welche Anteile man in sich selber vereint. Das ist wie so eine innere Fußballmannschaft, sage ich immer so bei meinen männlichen Klienten. Oder so ein Orchester, was immer. Und da schaut man genau, welche Muster und Anteile sind darin vorteilhaft für mich und welche möchte ich vielleicht gerne besser integrieren. Also da sind auch alte Muster drin aus Primärsozialisationskontexten und auch neu hinzugewonnene. Und die gilt es wahrzunehmen und steuern zu lernen, diese inneren Player in uns.
Bisschen praktischer zu werden, ein Beispiel, was kann man da hernehmen?
Also ich wende zum Beispiel so ein inneres Team immer dann an, wenn jemand ein Entscheidungsdilemma hat, wenn der sagt, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich für A oder für B entscheiden soll. Und da ist das sehr interessant zu gucken, wer im intrapsychischen, also in uns selbst, zerrt an mir. Also wer ist dagegen und wer ist dafür? Und da gibt es bestimmte Anteile. Den mutigen Anteil, den innovativen Anteil, den ängstlichen Anteil, was auch immer. Und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Warum? Der Kölner sagt ja, man ist dann innerlich cross. Also das ist so die eigene innere Inkongruenz. Und so kommen Menschen häufig zu mir ins Coaching. Die sind dann innerlich so unsortiert und häufig wirklich stagnierend und verzweifelt. Und dann gilt es, dieses Team mal zu kennenzulernen und mal zu gucken, wer schreit wie laut, wer in welche Richtung, wer ist dafür, wer ist dagegen. Und dann gilt es eben so Koalitionen zu bilden, um diesen Menschen wieder in seine Selbststeuerung zu bringen.
Das ist natürlich eine Übung, die vielleicht viele Menschen von Anfang an noch gar nicht konnten, wie vielleicht das Schreiben lernen oder einen guten Kaffee machen oder so.
Ja.
Also das sind natürlich Themen, die man von Kind auf an nicht gelernt haben.
Genau.
Wie begegnen Ihnen Ihre Klienten im Umgang mit diesen Fragen? Es ist ein großes Feld, was da aufgebrochen wird, kann ich mir vorstellen.
Ja, und tatsächlich, Sie sprechen etwas an. Wir sind ja sehr geprägt durch unsere Sozialisation und das ist in der Regel so, dass wir erstmal fehlergetrieben sind. Ne? Wenn man sich vorstellt, erster Kontakt zur Außenwelt ist Kindergarten, Schule. Und da geht es ja immer darum zu gucken, was funktioniert nicht. Und ne, dann steht unter einer Klassenarbeit 3 Fehler befriedigend. Ich hatte das Glück, dass ich bei der dritten Tochter einen sehr innovativen Lehrer hatte, der schrieb dann darunter 27 von 30 Punkten, die kamen immer 3 Meter größer nach Hause, während die anderen irgendwie so ein bisschen zähneknirschend auf diesen 3 Fehlern rumritten. Also Coaching bedeutet, immer den Blick auf die Ressourcen zu richten. Und das weiß man, das ist auch mittlerweile bewiesen, dass die erfolgreichsten Führungskräfte die sind, die immer gucken, wo ist das Potenzial in diesem Menschen und wie kann ich das nochmal stärker empowern. Das ist auch mein Job.
Also es bedeutet, Sie sagten, zu 70% kommen Unternehmen zu Ihnen, Unternehmenskunden. Das sind ja dann auch Menschen, einzelne Abgesandte, die dann vielleicht den internen Transformationsprozess begleiten. Sie nehmen diese Menschen erstmal mit auf die Reise, bevor es dann weitergeht mit der Organisation?
Je nach Auftrag, also der Auftraggeber gibt mir ja auch einen Auftrag vor, den muss ich in Abgleich bringen mit dem Klienten. Wir müssen alle drei eine sogenannte Coaching-Vereinbarung unterschreiben, müssen alle committed sein auf denselben Auftrag, sonst können wir nicht starten. Und das ist mal das Thema Führungsprofil, mal ist es das Thema Resilienzstärkung in einer großen Veränderung in der Abteilung, mal ist das das Thema Führungskommunikation. Das ist sehr unterschiedlich. Es hat ja immer eine Verbindung zur Organisation. Und da im Moment alle Organisationen durch die Digitaltransformation verändert sind und permanent verändert werden, geht es auch häufig um Stärkung, weil ich erlebe viele Menschen, die in Ohnmachtszuständen zu mir kommen.
Weil sie Angst haben?
Weil sie Angst haben. Weil sie spüren, das alte Führungskonzept funktioniert nicht mehr. Das sind Menschen, die sind vielleicht schon 20 Jahre in Führung und sagen, Frau Hinkelmann, ich kriege das irgendwie nicht mehr hin mit der Führung. Die Leute ticken ganz anders heute. Und dieses anders Ticken ist ja so die Generation der Wissensarbeiter, die sagt, ich möchte ganz stark selbstbestimmt arbeiten und meine Ziele mitdefinieren. Und Command und Control ist vorbei. Ja, da stehe ich aber mit Demut vor diesen Menschen, die ja auch eine große Transformation jetzt vor sich haben. Die müssen ja jetzt gucken, kriege ich das hin mit dem neuen Führungsstil?
Wie hat sich das denn die letzten Dekaden verändert? Also auf meine Wahrnehmung nach ist die Veränderungsgeschwindigkeit deutlich höher geworden. Das habe ich sicherlich noch nicht die berufliche Heritage, die berufliche Erfahrung, die Sie da haben. Aber aus Ihrer Innensicht im Coaching, in der Beratung von Unternehmen, Sie haben angefangen in den 80er Jahren und jetzt haben wir das Jahr 2019 oder in den 90er Jahren wahrscheinlich. In den 90ern angefangen, quasi mit Beginn der weltweiten Einführung des Internets und dann der zunehmenden Digitalisierung. Können Sie das so pauschal sagen, was Ihrer Wahrnehmung nach sich generell verändert hat?
Ja, ich denke schon. Also das Tempo hat sich sehr stark erhöht. Früher hatte ich immer noch Klienten, die sagten, ich muss den Kopf nur tief genug einziehen, dann wird dieser Change schon an mir vorübergehen. Das funktioniert heute nicht mehr. Heute habe ich viele, auch Vorstände, wirklich aus langjähriger Erfahrung, die sagen, Frau Hinkelmann, wann ist denn das vorbei mit dieser Transformation? Und dann kann ich immer nur sagen, es ist nicht wie die Grippe, es bleibt.
Also fortwährende Transformation, fortwährende Veränderung?
Genau. Schneller werdende Veränderung, disruptive Transformation. Wir wissen, ganze Branchen werden gerade komplett umgestaltet. Das ist eine ganze Umwälzung. Denken wir an Uber. Die Taxifahrer in Köln gingen auf die Straße. Ich habe Hotelklienten, denen bleiben die Betten leer. Die verramschen jetzt ihre Zimmer im Fünf-Sterne-Niveau, weil Airbnb einen ganz starken Wettbewerb aufzieht. Und dadurch erlebe ich einen unheimlichen Zulauf natürlich. Ich habe sehr, sehr viele Klienten sogar auf Warteliste. Und früher war Coaching noch so ein bisschen das verschämte Format. Da ging ich dann irgendwo hinters Casino und keiner durfte gucken, dass ich ein Coaching gebe. Heute ist es ein Instrument der Führungskräfte und Mitarbeiterstärkung in der Dauertransformation. Also es ist ein etabliertes Personalentwicklungsinstrument.
Da fällt mir gerade ein, in der vierten Folge unseres Slalom-Podcasts haben wir Jan Pechmann von der Berliner Strategieberatung Different interviewt. Und Jan hatte da auch einen ganz interessanten Ansatz beziehungsweise eine ganz interessante Bemerkung, die ich jetzt mal kurz einspiele. Und bin mal gespannt, was Sie dazu sagen.
Ja, gerne.
Vielleicht kriege ich es hier hin.
In vielerlei Hinsicht gibt es so ein bisschen das Motto, höchste Zeit, ich weiß bloß nicht wofür. Also man macht da gerade ganz viel und die Leute machen auch mit, ärgern sich gleichzeitig darum, dass sie das mitmachen, weil sie es selber nicht ganz verstanden haben. Und man tut oftmals Dinge für zum Teil teuer Geld, wo man nicht genau weiß, warum. Das kann man temporär mal aushalten, aber es ist keine artgerechte Haltung. Menschen möchten eigentlich ganz gerne wissen, warum sie tun, was sie da tun. So. Und das ist auch zum Teil war nicht schlimm, wenn man das sozusagen dann so ein bisschen nachholt, aber irgendwann kommt die große Frage, wie ordne ich jetzt diesen ganzen Quatsch eigentlich ein in zum Beispiel sowas wie meine Unternehmensstrategie?
Ja. Es wird höchste Zeit, plus wir wissen nicht wofür. Wie begegnet Ihnen das?
Also das begegnet mir häufig, wenn ich Mitarbeiter coache. Wenn ich Führungskräfte im Coaching habe, dann sind das Menschen, die kommen zu mir, weil sie nicht reines Coaching wollen, sondern zum Teil auch hier und da mal Expertenberatung oder meine Führungserfahrung. Das nennt man dann Komplementärberatung. Das ist nicht nur Coaching, sondern auch Impulsgabe. Und da nehme ich immer großen Einfluss darauf, dass es so nicht wird. Also man sagt ja, it's all about communication im Change. Also einer der Erfolgstreiber im Change ist die transparente, nachvollziehbare Kommunikation. Also Menschen müssen verstehen, what is in for me? Warum mache ich das Ganze hier? Und es ist mühevoll, es ist anstrengend. Und da muss ich als Führungskraft immer schauen, dass ich die Mitarbeiter in ihren eigenen Need hineinbringe und den Mitarbeitern klar mache, das ist nicht la pour la, was wir hier machen, sondern so können wir in die nächste Generation gehen oder whatever.
Ist das denn den Führungskräften selber klar, was der Need ist und was die Vision, die Unternehmensstrategie dann ist?
Nein, nicht immer. Es ist ganz putzig. Ich habe gestern noch eine Keynote gehalten in einer großen Bank und da habe ich ein Modell vorgestellt, das ich entwickelt habe und das beginnt mit der Vision. Dieses Modell heißt Vista und das V steht für Vision, für die VUCA-Welt, für diese Dauertransformationswelt. Und dann frage ich die Leute immer, und was ist ihre Vision? Und ich erlebe häufig in den Keynotes beschämte, betretene Blicke zu Boden, weil entweder gibt es keine Vision. Gestern brachte jemand die Vision der Wettbewerbsbank. Das war also wirklich der größte Klops, den ich bisher erlebt habe. Oder aber die Vision ist gar keine Vision. Mhm. Also Unternehmen haben irgendwie so einen Slogan entwickelt oder so eine Marketingbotschaft. Das ist aber keine Vision. Mhm.
Und dann?
Und dann gucken sie in diesen Keynote-Speeches natürlich erstmal etwas betreten. Und wenn das in meinen Coaching- und Beratungsformaten deutlich wird, dann biete ich Methoden an zur Visionsentwicklung. Mhm. Denn es geht heute nicht mehr ohne Vision. Wir wissen, die Arbeitswelt ist omnipräsent. Wir sind 24/7 erreichbar. Da brauche ich schon eine hohe Identifikation mit dem, was ich mache. Und wenn ich keine Vision habe, habe ich auch keine Identifikation.
Sie sprachen an, es gibt Modelle zur Visionsfindung. Das finde ich gerade total spannend. Ich denke, das sind ja Sachen, die man aufs Unternehmen, aber auch vielleicht auf sich persönlich auch anwenden kann. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen, welche Modelle da am Markt gerade vorherrschen, welche Sie anwenden, welche erfolgreich vielleicht sogar auch sind oder mit denen Sie gute Erfahrungen gemacht haben?
Ja, also ich möchte jetzt keine akademischen Vorträge halten, dazu mache ich ja ganze Workshops, aber um so ein paar Buzzwords zu nennen, die man auch nochmal nachgoogeln kann. Also ich arbeite sehr stark mit Visionsmethoden von Otto Sharma, der ist am MIT in Harvard, USA und arbeitet sehr stark mit der Anregung der rechten Gehirnhälfte. Also wir wissen ganz genau aus der Neurobiologie, ich habe ja mit vielen sehr kognitiven Menschen zu tun, Führungskräfte, das reicht nicht aus. Wenn ich eine Vision entwickeln möchte, dann darf und muss ich mich auf diese Wagnisschiene begeben, in die rechte Gehirnhälfte hinein zu reflektieren und zu gucken, was, also what is my dream? Also was ist das, wofür ich morgens aufstehe und wie wäre es, wenn es so wäre, wie ich es gern hätte? Das ist eine Frage zum Beispiel.
Ja. Maximaler Gewinn, oder?
Ja. Aber auch maximale
Vision?
Angst.
Hm. Ja? Aber ist denn sowas wie maximaler Gewinn als eine Vision, also Gewinnmaximierung für ein Unternehmen? Kann das überhaupt noch halten?
Nein, würde ich also auch ganz klar verneinen. Wir wissen, das ist zum Beispiel das I in meinem Vista-Modell, das ist die intrinsische Motivation. Wir brauchen heute intrinsische Motivation und sinnhafte Arbeit, denn dieses Gewinnmaximierende, mein Haus, mein Auto, mein Boot, das appelliert an die extrinsische Motivation und das habe ich auch in bestimmten Phasen, das erlebe ich häufig so in bestimmten Dekaden, wenn Klienten so in den 30ern sind, dann sind die erstmal beim Aufbau und bei der Aufbau von Familie und einem gewissen materiellen Status, aber schon in den 40ern kommen die zu mir und suchen den Sinn. Also in the long run hat die intrinsische Motivation eine höhere Halbwertszeit.
Das heißt, die Vision selber ist quasi der erste Schritt auf dem Weg eines Transformationsprozesses, ja, eines Veränderungsprozesses. Ja. Wie geht's dann weiter? Was wäre der zweite Schritt?
Also diese intrinsisch motivierte Vision sollte, das ist nochmal wichtig, nicht top-down entwickelt werden. Mhm. Sondern da ist es wichtig, dass man bottom-up arbeitet und alle Menschen einbezieht in die Visionsentwicklung, die beteiligt und betroffen sind. Und wenn Sie jetzt natürlich x-tausend Mitarbeiter haben, dann brauchen Sie so Vertreter, ne, die bestimmte Mitarbeiterinteressen vertreten. Also es ist mal wichtig, dass das in der Fläche bottom-up entwickelt wird. Und dann ist der nächste Step, wie kommen wir dahin? Also was ist der erste Schritt? Strategie aufsetzen, Milestones, Methoden sich aneignen, was müssen wir dafür lernen, um dahin zu kommen? Also Skill Management.
Welche Skills braucht man denn dann?
Das ist natürlich sehr stark abhängig von der Vision und der daraus abgeleiteten Zieldefinition. Man braucht ja auf jeden Fall bestimmte Fachkompetenzen, ne, je nach Branche und Inhalt. Dann braucht man Methodenkompetenzen für die, ich sag mal wieder, branchenspezifischen Anforderungen, aber vor allem auch Führungsmethodenkompetenzen. Mhm. Da komme ich ja dann wieder ins Spiel. Mhm. Dann wird zunehmend wichtig die Fähigkeit der Selbstmanagementkompetenz, also Selbstreflexion, Wahrnehmung, was sind meine Erfolgstreiber, was sind meine Erfolgshemmnisse, aktives Zuhören, hohes Empathievermögen, all diese ganzen EQ-Skills, also im Emotional Quotient. Es geht nicht mehr nur noch um diese kognitive Intelligenz, sondern die emotionale Intelligenz gewinnt ganz stark an Bedeutung in Abgrenzung zur künstlichen Intelligenz. Und dann muss ich natürlich als Verantwortlicher gut wahrnehmen, wo liegen Widerstände und was ist an emotionalen Themen unter der Decke und über der Decke zu bearbeiten.
Das hört sich alles für mich noch ein bisschen theoretisch an. Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele bringen, also wie ich mit dem Thema, also Vision als erstes, wie ich dann in die Ableitung einer Strategie gehen kann und dem auch dieses Selbstmanagement mitbringen muss oder was das eigentlich bedeutet, das ist mir noch nicht so richtig klar.
Okay, ich nehme mal ein Beispiel. Ich betreue ein Unternehmen, ich darf den Namen nicht nennen und das betreue ich seit 2013 in einer Transformation, Dauertransformation. Die waren 20 Leute, nur Frauen, ganz interessant, und waren ganz, aber zufällig, nicht absichtlich, waren ganz stark im Bereich Beratung, Gesundheitskommunikation. Und die haben sich auf die Vision gemacht und haben ein Big Picture entwickelt. Das darf ich jetzt so konkret nicht verraten und erzählen, aber die hatten eine ganz große Vision und dahinter stand, wir wollen sehr stark in andere Branchen hineinwachsen. Und die Vision wurde gemeinsam entwickelt mit mir und der obersten Führungsebene und Mitarbeitervertretern. Und daraus entstanden ist nun mittlerweile ein Unternehmen, das über 100 Mitarbeiter hat, Männer wie Frauen. Es wurden Teams eingerichtet, Führungskräfte. Vorher gab es im Grunde genommen nur Berater oder Beraterinnen und immer so viele Einzelkämpfer. Und es ist uns dann gelungen, mit der Vision eine Strategie abzuleiten. Und die Strategie hieß, wir müssen jetzt mal Teams schaffen. Und wir müssen auch mal ein, zwei Ebenen einführen. So einer, der die Kopfnuss kriegt, wenn es nicht läuft, und die anderen aber auch gut in ihr Potenzial führt. Und da entstand dann im Grunde genommen ganz großes Wachstum und auch die gesamte Produktpalette hat sich erweitert. Die beraten jetzt nicht nur, sondern die machen jetzt Social Selling und Content Marketing und whatever. Also ganz viele neue Produktbereiche sind daraus entstanden. Untergeordnet unter dieser großen Vision. Ist das so für Sie?
Ja, das habe ich jetzt absolut verstanden.
Nachvollziehbar?
Ja, total.
Und es wurden sogar Männer zugelassen.
Ja, das ist ein anderes Gender-Thema.
Ja.
Jetzt auf einmal. Sehen Sie, es geht irgendwann alles nochmal in eine andere Richtung. Ja. Kann der Mann froh sein, dass er arbeitet.
Ja.
Ich habe mich dann gefragt, bei den Wachstum von 20 auf 100 Mitarbeitern dieses besagten Unternehmens, dann setzt ja wahrscheinlich zwangsläufig der nächste Veränderungsprozess auch wieder ein.
Ja.
Ne? Dann gibt es ja ganz, ganz andere Probleme dann auf einmal.
Genau.
Dann kommen sie fortwährend ins Spiel.
Also da bin ich fortwährend im Spiel, weil ich auch einzelne Führungskräfte coache, weil ich die Teams entwickle, weil die mittlerweile Agilität also sehr stark als Strategie aufgesetzt haben. Die bilden ständig neue agile Netzwerke. Und da gibt's Konflikte, da gibt's auch eine Fluktuation. Und all das sind Themen, die subsumieren sich unter einer Beratung dann von mir.
Gibt es da so eine optimale, naja, wie soll ich sagen, Organisationsstruktur für Anpassungsfähigkeit?
Ja, ich denke, Arbeiten in agilen, sich schnell verändernden Netzwerken ist heute immer mehr vonnöten. Ich weiß, dass die großen Konzerne noch nicht so arbeiten, aber ich denke gerade auch an ein großes Bauunternehmen, was ich betreue, die eigentlich in so einer klassischen Linienhierarchie immer gearbeitet haben. Chef oben, ne? Abteilungsleiter, darunter ein Teamleiter, darunter Mitarbeiter, darunter Assistenten, 5 Hierarchien. Das ist einfach zu starr und zu rigide. Da entsteht auch keine Schwarmintelligenz, die man ja heute so hört. Also Menschen bleiben dann in ihren Hierarchiegrenzen verhaftet und entwickeln keine weiteren Ideen over the top. Deshalb brauchen wir agile Netzwerke, die maximales Potenzial aufbuddeln und nutzen für das Unternehmen.
Also das Wegfallen von Hierarchieebenen könnte ja auch das Freisetzen von Arbeitskräften letztendlich sein. Und vielleicht ist der eine oder andere dann nicht mehr da, der vorher noch gemeinhin da ist. Hat so eine Organisation, die hierarchisch aufgestellt ist, per se überhaupt eine Chance für eine erfolgreiche Veränderung in dieser digitalen Welt?
Also ich denke mittelfristig schon nicht mehr. Kurzfristig geht das noch, aber mittel- bis langfristig funktioniert das nicht mehr. Ich betreue ja auch so 1, 2, 3 Tech-Unternehmen. Da ist ja das Thema New Work jetzt eingeführt. Da sind die Hierarchien abgeschafft, ganz extrem. Jeder kann arbeiten, wo er will. Da sind aber die Ziele so hart aufgesetzt, eben US-amerikanisch, da hat auch gar keiner die Freiheit, das auszunutzen. Dennoch ist in diesem New Work-Konzept sehr viel Chance. Weil da marschieren Mitarbeiter von früher der untersten Ebene bis hoch zum Vorstand und arbeiten mit Verbesserungsvorschlägen. Da ist so dieses Prinzip Strength over Seniority. Also ist egal, ob man da jetzt Senior ist und 10 Jahre im Unternehmen ist und ob man im blauen Bereich, im roten oder im grünen Bereich des Unternehmens sitzt, weil es gibt keine Grenzen mehr. Ja, das kann brutal sein, für die Senioren vor allem. Das hat natürlich unheimlich viel Wachstumspotenzial für die Junioren.
Das ist natürlich für ein bestehendes Unternehmen, hierarchisch organisiert, natürlich ein Riesenthema. Ne? Was muss denn da so eine Führungskraft mitbringen, um das überhaupt durchzubringen, beziehungsweise auch sich selber verändern können?
Also wieder diese Selbstmanagement-Kompetenz, also eine hohe Selbstreflexion, zu wissen, wie tick ich eigentlich? Also wer sich selbst nicht führen kann, kann auch andere nicht führen. Die Bereitschaft zurückzutreten, weil Führung erfindet sich gerade neu. Es geht nicht mehr darum, oben wird gedacht und unten wird gemacht, sondern es wird oben und unten gedacht und gemacht. Das heißt, Führung tritt zurück und versucht auch zu lernen, nicht alles wissen zu müssen, sondern die Wissensträger maximal und gut zu verbinden und zum Einsatz zu bringen.
Die Klienten, die zu Ihnen kommen, sind demnach wahrscheinlich alles eher verhaftet in älteren Organisationsstrukturen und brauchen da ein Organisationsstrukturmanagement, kann man das so sagen? Oder wie?
Nee, es kommen sowohl als auch. Also ich habe viele natürlich aus den klassischen Konzernen, aber ich habe auch viele Start-up, also Gründer, weil ich ja selber gegründet habe, kommen auch Gründer zu mir, weil sie vermuten, dass ich weiß, worauf man achten muss. Von daher, und ich habe auch Organisationen, also NGOs und Städte. Und was ganz spannend ist, das hilft mir auch, diese Diskrepanz, diese Unterschiede zwischen der älteren Generation und der jüngeren zu verbinden. Ich habe auch sehr viele sehr junge, so High-Potential-Führungskräfte, die bekommen Coaching zur Entwicklung. Ne? Und dann habe ich hier 30-Jährige sitzen und ich habe 50 und mein ältester Klient war 83. Der hat sein Unternehmen an den Sohn übergeben.
Also auch hier das lebenslange Selbstmanagement, es wäre eine der Schlüsselfaktoren auch zu einer erfolgreichen Veränderung.
Genau.
Was sind die größten Hindernisse auf dem Weg zu einer erfolgreichen Veränderung, die Ihnen begegnen? Vielleicht erstmal die persönliche Art, wo wir jetzt gerade im Persönlichen sind.
Ja, ich denke, so die Komfortzone zu verlassen. Na, also wir Menschen sind in der Regel, das ist ja auch beforscht, in Veränderungsprozessen erstmal in so einer Neigung zur Status Quo-Präferenz. Und auch in so einer, ja, also die Mehrzahl der Menschen ist eher in so einer Risikoaversion und nicht in einer Risikofreude.
Also sie lieben die Routine und nicht die Veränderung und haben oder haben Angst vor Veränderungen?
Ich denke, ein großer Teil der Menschen ja. Und so tickte ja auch die vergangene Arbeitswelt. Da hat man irgendwie ein Studium gemacht oder eine Ausbildung und dann konnte man irgendwie 30 Jahre damit sicher durcharbeiten und eine Familie ernähren. Und heute erleben wir ja erstens lebenslanges Lernen, das ist ja auch anstrengend. Auch diese Haltung, ich bin nie angekommen. Aber auch natürlich viel Angst und Sorge, was passiert denn morgen?
Im agilen Arbeitsleben würde man ja sämtliche Routinen ja auch wieder zerstören. Also so ein bisschen widerspricht sich das für mich gerade. Also zum einen breche ich was auf, eine Veränderung rein in eine offene Zukunft. Mhm. Auf der anderen Seite braucht man wahrscheinlich wieder eine Routine, um diese Veränderung auch zu verfestigen. Sonst wird das ja alles nicht, oder?
Sehr richtig. Also Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Ich arbeite in einem agilen Format, in dem ich immer gucke, was wollen wir beibehalten? Also was hat hier immer gut funktioniert? Ich zum Beispiel habe die Routine, ich schreibe noch mit Block und Stift. Ja, und das liebe ich auch. Und das brauche ich auch. Und ich habe dann auch ein paar Mal überlegt, soll ich jetzt auf das iPad mit Stift umstellen, um dann zu merken, nee, weil dann kann ich nicht auf 5 Zetteln gleichzeitig schreiben. Also 5 iPads möchte ich mir jetzt nicht leisten. Also auch da sieht man wieder so den Charme der Analogie. Und so arbeite ich auch in der Agilität. Ich gucke immer, was wollen wir beibehalten, was hat sich bewährt und was ist gut und welche Routinen brauchen wir, um uns zu verabschieden von was Alten. Da gibt's dann auch manchmal so eine Art Verabschiedungszeremonie. Ja. Das wird gefeiert, wir haben ein Erntedankfest gefeiert, da haben wir dann gefeiert, was haben wir denn alles an Früchten in den vergangenen Jahren eingefahren. Das darf auch Spaß machen, das Verabschieden. Ne?
Also das heißt, Sie haben also tatsächlich, es gab Firmenpartys für die Verabschiedung alter Prozesse?
Ja. Oh ja.
Das ist super.
Ja, tatsächlich. Und da sind auch Tränen gelaufen. Ja. Das war auch ein emotional bewältigendes Moment. Und der Raum, den wir dafür eröffnet haben, hat erst den Boden bereitet für das Neue. Und das ist wichtig, sich zu verabschieden von Dingen und die Routinen beizubehalten, die hilfreich sind.
Ja. Sie sagten gerade auch emotional, also so ein Veränderungsprozess, der kostet ja wahnsinnig viel Energie. Das fängt ja schon an mit einer Visionsbildung im Tagesgeschäft und dann die Umsetzung und die Erarbeitung bottom-up. Das muss man ja alles neben seiner normalen Arbeit oder im Neudeutsch Workload ja alles noch hinbekommen. Und wenn sowas nicht mehr abgeschlossen ist, besteht da nicht die Gefahr, dass ich kann nicht mehr, des Ausgebranntseins, auch vielleicht das Ausgebranntsein einer ganzen Abteilung, einer ganzen Organisation.
Absolut. Also es gibt schon den Begriff Organizational Burnout. Also ganze Teams brennen durch und nicht nur Menschen und ganze Abteilungen. Und da liegt ja wieder sehr viel Verantwortung in der Führung, in der Führungsebene. Ich habe jetzt gerade so eine wissenschaftliche Befragung gemacht, was sind denn die Erfolgsfaktoren von inhabergeführten Unternehmen im Change? Die ticken ja nochmal ganz anders. Und wie können wir denn da auch so den Burnout des Inhabers verhindern, der sich ja auch sehr transformieren muss, meistens aus der alten Welt kommt? Es gibt das Schlagwort Digital Detox, also Handy komplett ausstellen, stundenweise am Tag, tageweise im Urlaub. Ich denke, so diese eigene Balance, der eigenen Work-Life-Balance, die wird zunehmend erfolgsrelevant. Also ich selber muss gucken, wie kriege ich denn meine eigene Balance hin? Weil das macht mein Chef nicht mehr und meine Organisation auch nicht mehr, weil die entgrenzt ja gerade.
Naja. Aber haben Sie denn nicht auch eine Verantwortung, dann die Balance für die Mitarbeiter auch hinzubekommen?
Die Führungskräfte.
Ja, und die Organisation überhaupt?
Ja, tatsächlich. Aber es gelingt ja nicht immer. Es gelingt ja nur den bewussten Führungskräften und auch nur denen, die sagen, ich schaffe das neben meiner Workload. Und auch da scheitern ja Führungskräfte an ihrer Verantwortung. Also da stehe ich auch wieder mit Demut vor, weil wenn ich weiß, ich muss irgendwie 20, 50 Mitarbeiter noch vor ihrem eigenen Burnout bewahren, neben meiner umsatzgetriebenen Arbeit und den Zielen, die ich erreichen soll, dann gelingt nicht immer alles. Und deshalb halte ich es für umso wichtiger, dass jeder Mensch zunehmend lernt, so wie wir früher nur BWL studiert haben, heute ganz gezielt lernt, seine eigene Ressourcenversorgung und sein eigenes Selbstmanagement zu steuern.
Da sprechen Sie ein tolles Thema an, Frau Henkelmann. Wir sitzen hier in Ihrem Büro in Köln und Sie sitzen mir nicht gegenüber, sondern in 90-Grad-Position. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingedreht, ein bisschen gegenüber. Und Sie wirken wahnsinnig entspannt auf mich, wahnsinnig in sich ruhend. Sie sind Mutter von 4 Kindern, sind selbstständig und haben Top-Kunden am Start. Wie kriegen Sie denn Ihre eigene Balance eigentlich hin?
Also tatsächlich ist es so, dass ich 3 von den Kindern schon auf den Weg geschickt habe. Und die sind schon selbstverantwortlich. Natürlich ist man immer wieder gefragt und entstehen auch da schon tolle Startup-Ideen. Und Kind Nummer 4, ein Sohn nach 3 Töchtern, wird jetzt hoffentlich auch noch lebensfähig. Das ist immer so unser Running Gag in der Familie. Und ich habe natürlich in vielen Phasen auch immer weniger und mehr gearbeitet. Und da war der Vorteil auch des Homeoffice, den ich sehr früh genutzt habe, und der machte es möglich. Ich habe einen Mann natürlich mit am Start, der auch hilft und auch selber immer in seiner Balance mit mir versucht, Abstimmungsprozesse zu nutzen. Ich gehe gerne wandern, ich jogge. Ich habe einen Hund, der zwingt mich mindestens 1 Stunde in Bewegung am Tag, wenn ich es nicht delegieren muss. Also von daher, da muss ich selber ja auch auf mich gucken und mein Handy ausstellen. Mindestens 1 Stunde pro Tag, ja, im wachen Zustand.
Ich bin ja auch Familienvater, meine Kinder sind noch deutlich jünger. Ja. Und wenn Sie sich vielleicht an die Zeit von vor 15 Jahren oder so zurückerinnern, da waren sie ja auch schon am Start, ja, quasi, vielleicht auch der Beginn, ja, der Selbstständigkeit, der Beginn des Kundenaufbaus, verbunden mit kleinen Kindern, auch deren 3 oder 4. Das hört sich ja jetzt bestimmt entspannter an, als es damals war. Können Sie sich noch an die Zeit noch erinnern? Wie haben Sie das erlebt?
Sehr gut. Zeit? Also, wir waren immer die lautesten in der Straße.
Das kenne ich.
Wir fuhren auch das größte und lärmste Auto. Und ich hatte aber tatsächlich immer mindestens 2 Personen, die mich entlastet haben in der Kinderbetreuung. Und das empfehle ich auch immer allen jungen Menschen, die sich um Kinderbetreuung bemühen. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und auch da, wie als Führungskraft im Team zurücktreten zu können. Also es gab Phasen, in denen meine Au-pair-Mädchen Dinge besser konnten als ich. Meine Pfannkuchen klebten immer. Die waren höchstens Top 2 in der Familienchart. Ja. Und das ist, denke ich, wichtig, dass man versucht, wer kann mir was abnehmen. Dafür habe ich auch Geld in die Hand genommen. Also ich habe eine ganze Weile auch nicht wirklich mit großem ökonomischem Gewinn gearbeitet, aber mit sinnhaftem Gewinn, also einem großen Zugewinn an Sinnhaftigkeit, weil ich wäre nicht der Typ gewesen, der das alles hätte aufgeben wollen.
Weil sonst geht man doch im Arbeitsalltag auch schnell unter, ne? Im Familienalltag.
Richtig, also man muss dann auch immer gucken, so was ist die Zeit für mich ganz allein und wo zerrt keine Kinderhand an mir und auch keine Partnerhand und was genau brauche ich dann für mich als Mensch und Frau und Person.
Sie haben gesagt, Sie haben 3 der 4 Kinder schon auf den Weg geschickt.
Ja.
Was raten Sie Ihren Kindern? Oder was haben Sie Ihren Kindern mit auf den Weg gegeben?
Genau, also ein wichtiger Aspekt ist sicherlich so, sich die Neugierde zu behalten in Weiterentwicklung. Ich habe 2 Kinder nach England geschickt, die haben in England Abitur gemacht, weil es uns in Deutschland überhaupt nicht gefallen hat in den Schulen und in der Bildung. Und Kind 3 und 4 haben sich bewusst entschieden, dann doch hier zu bleiben. Ist ja schon gemütlicher in Deutschland, das Abitur zu machen. Also die Neugier zu erhalten und sich immer gute Pausen zu gönnen, aber dann auch wieder in eine gute Anspannung zu kommen.
Und welche Fragen sollen sich Ihre Kinder sich selber stellen?
Ich denke, eine wichtige Frage ist, was ist mein Familienmodell? Familie wird immer wichtiger und immer mehr zur Ressource, also Freunde und Familie. Und Familie heißt jetzt nicht für mich unbedingt, dass man verheiratet ist und ein paar Kinder hat, sondern was ist so meine Familie in meiner privaten Lebenswelt. Das halte ich für extrem wichtig. Ein Satz war immer, den auch, glaube ich, meine Kinder mittlerweile singen können, setz auf Menschen und nicht auf Materie. Also ich bin selber ein überzeugter Beziehungsmensch. Ich bin immer in dieser Haltung, wer gibt, dem wird gegeben. Und ich glaube, das haben die ganz gut inhaliert.
Ja, was würden Sie jetzt einem Menschen in dem Alter, wahrscheinlich ist es auch, trifft das das, was Sie gerade gesagt haben, aber nochmal nachgefragt, einem Menschen in dem Alter, der jetzt vor einer Veränderung steht, vielleicht gerade Abi gemacht hat oder im Studium ist und auch nicht genau weiß, sich noch finden muss in dem weiteren Weg, was würden Sie dem denn mit auf den Weg geben? An vielleicht auch an Tools, wie er das mal angehen kann oder wie Sie das angehen kann?
Ja, ich habe jetzt so eine Klientel, ich habe das nicht erwähnt, nur ganz kurz, ich habe so einen Preis gewonnen für ein Konzept ADHS-Coaching, das ist für junge Menschen mit so einer ADHS- Restsymptomatik. Dadurch kommen immer wieder auch so Studenten oder Studienanfänger zu mir, die so anfangen zu überlegen, bin ich da richtig, will ich das Studium wieder über Bord werfen? Was gebe ich denen mit? Also zum einen ist so wichtig, die Haltung zu gucken, wofür brenne ich? Also was ist mein Leidenschaftsthema? Und das nicht sofort so vielleicht monetär zu betrachten, sondern erstmal zu gucken, wo ist meine höchste Energie? Also Herzensthema, Herzensanliegen. Und das Zweite ist auch wichtig zu gucken, was sind meine Werte und an welchen Werten möchte ich gerne immer festhalten. Und danach kommt der akademische Teil.
Das ist spannend. Ich glaube, viele Leute machen sich da noch keine Gedanken. Oder vielleicht dann in den 40ern geht das dann so los, wenn so der erste große Schwung des Familienlebens hinter einem liegt und man sich fragt, wohin denn jetzt eigentlich noch? Frau Hinkelmann, heute bin ich alleine und ich schaue auf die Uhr. Wir haben jetzt knapp 40 Minuten gesprochen.
Ja.
Aber das bringt mich jetzt, Premiere, zu der Abschlussfrage, die eigentlich immer Till gestellt hat, ganz am Schluss. Und folgendes Szenario. Stellen Sie sich vor, Sie liegen abends im Bett. Jemand Fremdes steht in Ihrem Zimmer mit einer Pistole auf Sie gerichtet und sagt, ab morgen müssen Sie irgendwas komplett anderes machen. Wenn nicht, drücke ich ab. Was würden Sie ab morgen anders machen?
Ich denke, rein unternehmerisch würde ich wahrscheinlich noch mal einen anderen Businessbereich gründen. Und rein persönlich würde ich vielleicht noch mal über so 2-3 Grundwerte von mir nachdenken, die mich mein Leben lang begleitet haben und die sich so ein bisschen verändert haben. Das ist jetzt so ein bisschen verklausuliert.
Ja, die Sie nicht verraten wollen.
Genau.
Okay. Frau Hinkelmann, ich bin ja alleine heute. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Alles Gute und bis bald.
Dankeschön. Ich bedanke mich auch sehr herzlich. Es war mir ein großes Vergnügen.
Wir hoffen, euch hat diese Folge des Slalom-Podcasts gefallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bisher. Wir hätten niemals erwartet, dass unsere Gespräche einen so tollen Anklang finden. Also auch hier, vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen bisher. Wenn ihr auch weiterhin mithelfen möchtet, den Podcast noch besser zu machen, freuen wir uns natürlich über eine rege Beteiligung. Ihr könnt uns also ganz traditionell via Mail erreichen unter slalom@fframe.de. Interaktiver geht das auch über unseren noch jugendlichen Insta-Channel. Sucht einfach auf Instagram mal nach Slalom Podcast und abonniert uns. Hier veröffentlichen wir regelmäßig so Hintergründe zu den Interviews und kündigen kommende Podcast-Gäste an. So könnt ihr uns Fragen mit auf den Weg gehen oder gar ein Podcast-Takeover planen. Wir sind gespannt. Und wenn die stolzen Apple-User unter euch noch eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App hinterlassen, habt ihr dafür gesorgt, dass wir uns freuen. Also, alle Kontaktmöglichkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Euch wünsche ich jetzt einen schönen Tag mit einer guten Mischung aus Veränderung und Routine und bis zur nächsten Folge des Slalom-Podcasts. Slalom.